Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Detlef Karker Mikrofon. Herzlich willkommen. Zunächst mit diesen drei Berliner Themen. Weichgespült oder doch nicht? Was wird die Bundesregierung am sogenannten Klimaschutzgesetz noch ändern? Ein Deal, der vielleicht doch keiner wird. Was wird aus Horst Seehofers 25%-Vorschlag in Sachen Bootsflüchtlinge? Und wir berichten, ob und wie sich die Proteste der Bewegung Extinction Rebellion in der Hauptstadt bemerkbar gemacht haben. Die internationale Gemeinschaft, vor allem die Europäer, bewegt die Frage, was die angekündigte türkische Offensive in Nordsyrien bewirken wird. Und wir informieren über die Äußerungen eines weiteren Whistleblowers in Sachen der Ukraine-Affäre in den USA. Außerdem haben wir Berichte aus Bagdad und Lissabon im Programm und blicken nach Wien, wo Sebastian Kurz heute den offiziellen Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hat. Im Anschluss an diese Sendung folgt dann der Hintergrund, heute über die gefühlte Unsicherheit in Deutschland und die Aufrüstung der Polizei. Das Klimapaket und das begleitende Gesetz, sie kommen zumindest hierzulande nicht aus der Kritik. Heute sorgte ein Bericht des Portals Spiegel Online für Aufsehen, nachdem der derzeit zirkulierende Gesetzesentwurf des Umweltministeriums eine Abschwächung unter anderem von Kontrollmechanismen für die Erreichung der Klimaziele vorsieht. War da auch ein Whistleblower am Werk? Denn die Quelle ist bisher unklar und Kanzlerin Merkel und das Ministerium haben unisono dementiert. Aus unserem Berliner Studio meldet sich Theo Gers mit seinem Bericht.
Die Regierung bleibt gelassen. Ungeachtet aller Proteste will das Kabinett noch diesen Mittwoch das Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Mit ihm wird festgelegt, wie das Ziel, bis 2030 55% weniger CO2 auszustoßen, erreicht wird. Kern des Gesetzes ist damit letztlich eine Tabelle, in der genau aufgelistet wird, wie der Verkehr, die Landwirtschaft oder der Gebäudesektor ihren CO2-Ausstoß Jahr für Jahr bis 2030 senken müssen. Dabei klingen die Vorwürfe nicht nur aller wichtigen Umweltverbände gegen dieses Gesetz dramatisch. Für sie ist das Ganze ein zahnloser Tiger. Das Langfristziel, Deutschland bis 2050 auf Klimaneutralität zu verpflichten, abgeschwächt, das Klimaziel 2040 ganz gestrichen und bei den Zielen bis 2030 ohne Biss, weil bis dahin viel CO2 noch zwischen einzelnen Sektoren hin und her geschoben werden könne, vor allem wenn etwa ein Sektor sein Einsparziel verfehlen sollte. Dazu ein beratender Klimarat, der im Grunde wenig zu melden habe. Deshalb verlangt auch Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, dass mehr Druck ins System gehöre.
Wir haben zwar die Ziele für 2030 drinstehen, es ist aber so, es gibt überhaupt keinen Sanktionsmechanismus mehr für die Ressorts, also beispielsweise den Bundesverkehrsminister, bei dem die Gefahr besteht, die Ziele nicht zu erreichen. Insofern wird es ausgehen wie das Hornberger Schießen. Das Bundesumweltministerium, das setzt Ziele und die anderen erreichen sie nicht. Der Verkehrsminister, die Landwirtschaftsministerin, der Energieminister.
Solche Vorwürfe wies die Kanzlerin energisch zurück. Es werde eine verlässliche Überwachung der einzelnen Sektoren im Klimaschutzgesetz geben, versicherte Angela Merkel. Tatsächlich sieht das Gesetz vor, dass ein Ministerium, dessen Sektor von den Klimazielen abweicht, innerhalb von 3 Monaten ein Sofortprogramm auflegen muss, damit die CO2-Minderung in den darauffolgenden Jahren erreicht wird. Allerdings kann dieser Druck zum Nachbessern gemildert werden, indem CO2-Minderungen angerechnet werden können, die in einem anderen Sektor erzielt wurden. Für die Umweltverbände ein Unding, für das Bundesumweltministerium hingegen nicht, so dessen Sprecher Nikolai Fichtner.
Dass wir Tauschmöglichkeiten zwischen einzelnen Sektoren anbieten, das wiederum nur sehr eingeschränkt gilt, nämlich zwischen Gebäudeverkehr und Landwirtschaft, das halten wir für richtig. Eben weil die technologischen Entwicklungen sich in den nächsten Jahren auch unterscheiden können und manches anders laufen kann als prognostiziert. Allerdings funktioniert ja auch das wiederum nur, wenn jemand einen Tauschpartner findet.
Genau so einen Verschiebebahnhof bei der CO2-Minderung zwischen den Sektoren lehnen die Umweltverbände aber ab. Wenn ein Sektor seine Ziele verfehle, müsse dies im jeweiligen Bereich ausgeglichen werden. Doch die Bundesregierung will sich hier Flexibilität erhalten, wobei selbst der Sprecher des Umweltministeriums darin kein Problem sieht, solange insgesamt an den Einsparzielen bis 2030 nicht gerüttelt werde. Und diese Ziele stünden ja weiter im Gesetz.
Der Kern sind jahresscharfe Klimaziele für jeden einzelnen Sektor von 2020 bis 2030. Die werden dazu führen, dass sich niemand mehr davon stehlen kann beim Klimaschutz.
All das will die Regierung am Mittwoch auf den Weg bringen. Allerdings ist die Abstimmung unter den Ministerien noch im Gange. Deshalb könnte der umstrittene Entwurf für das Klimaschutzgesetz auch erst nächste Woche fertig werden, bevor dann im Bundestag die nächste Runde der intensiven Diskussionen beginnt.
Theo Geers informierte. In Berlin hat das Klimaaktionsbündnis mit dem etwas sperrigen Namen Extinction Rebellion seine Protestaktionen gestartet. Während es in der deutschen Hauptstadt bisher friedlich blieb, wurden andernorts etliche Protestierer verhaftet, so etwa in London, 130 von ihnen. Und auch in Berlin ist noch unklar, wann und wie die Polizei eventuell doch eingreifen wird. Denn unumstritten sind Aktionen wie etwa Verkehrsblockaden aus ordnungsrechtlichen Gründen nicht. Aus Berlin, Anja Nils.
Der große Stern rund um die Siegessäule ist weiterhin für den Autoverkehr gesperrt. Mit Musik, Campingstühlen, Schlafsäcken und Isomatten mitten auf der Straße blockieren über 1000 Aktivisten von Extinction Rebellion seit heute Morgen hier den Verkehr. Mit dabei sind Menschen aller Altersklassen und aller sozialen Schichten. Verhandlungen mit der Polizei, wenigstens einen Teil des Kreisverkehrs wieder für Autos freizugeben, sind vorerst gescheitert. Dafür wird die Blockade des Potsdamer Platzes voraussichtlich in Kürze aufgelöst, so die Polizei. Mehrere hundert Menschen haben sich hier mit Sesseln, Couchgarnituren und Topfpflanzen versammelt, um Gespräche über den Klimawandel zu führen. Im Gegensatz zu Fridays for Future wolle man mit direkten Aktionen radikaler protestieren als lediglich durch Demonstrationen.
Ziviler Ungehorsam. Also ich habe schon beim Castor-Blockaden mitgemacht und Anti-Atom-Bewegung hat ja viel erreicht. Wenn es die nie gegeben hätte, würde es viel mehr Atomkraftwerke geben.
Ja, die Zeit fürs Marschieren und Händchen halten ist vorbei. Wir haben keine Zeit mehr, jetzt muss gehandelt werden und Druck gemacht werden. Und heute machen wir hier Druck. Und morgen hoffentlich auch. Und bis sich was ändert.
Extinction Rebellion fordert deshalb, dass die Bundesregierung den Klimanotstand ausruft und die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf Null senkt. Außerdem sollen die Linke in den Landesregierungen Vorzeigemodelle für den Klimaschutz erarbeiten. Das Klimapäckchen, das die Bundesregierung geschnürt habe, sei inakzeptabel, sagt die als Flüchtlingsretterin bekannt gewordene Carola Rakete.
Seit über 40 Jahren ist bekannt, dass wir auf eine ökologische Krise zusteuern. Seit 1990 sind die CO2-Emissionen um 60% angestiegen. Ich war 2011 das erste Mal am Nordpol auf dem Forschungseisbrecher Polarstern, habe da gesehen, wie katastrophal die Auswirkungen sind. Und diese Art der Klimaerwärmung bedeutet wirklich, dass die Menschheit auf eine existenzielle Krise zusteuert. Und dem müssen wir uns als Zivilgesellschaft jetzt deutlich entgegenstellen.
In Berlin gab es durch die Straßenblockaden keine nennenswerten Staus. Auch politisch reagierte man in Berlin entspannt. Innensenator Andreas Geisel hatte ein Vorgehen mit Augenmaß angekündigt. Energischer wollte man nur vorgehen, wenn Gewalt angewendet werde oder kritische Infrastrukturen wie der Flughafen betroffen seien. Das war allerdings bis jetzt nicht der Fall. Auch Festnahmen gab es bisher nicht, obwohl die Aktivisten von Extinction Rebellion verkündet hatten, dass sie zur Durchsetzung ihrer Ziele durchaus auch bereit seien, sich von der Polizei festnehmen zu lassen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in 60 anderen Städten weltweit sollten heute vor allem Straßen blockiert werden. In London hat die Polizei bis zum frühen Nachmittag mindestens 135 Demonstranten festgenommen. Die Aktivisten hatten etliche Straßen und auch mehrere Themsebrücken in der britischen Hauptstadt blockiert. In Berlin sollen die Proteste und die Aktionen noch mindestens eine Woche fortgesetzt werden. Noch bis zum 13. Oktober gibt es auf der Wiese neben dem Kanzleramt ein Protestcamp mit hunderten Zelten und Infoständen und zurzeit rund 1000 Bewohnern.
Soweit Anja Nils aus Berlin. Es soll jetzt kein Karlauer sein, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer in Sachen Seenotrettung vielleicht zurückrudern muss. Denn er war viele Tage lang optimistisch, dass sich weitere europäische Länder an etwas beteiligen würden, das vielleicht auch nur entfernt eine Quotenregelung für die Aufnahme von Bootsflüchtlingen sein könnte. Aber nun dämpfte sein Ministerium die Erwartungen. Zur Stunde tagt noch der EU-Innenministerrat und berät eben diese Frage. Man rechne aber nicht mit einem Beschluss dazu, hieß es aus Berlin. Einzelheiten hat dort Gudula Geuter für uns recherchiert.
Jeden vierten von privaten Seenotrettungsschiffen übernommenen wollte Deutschland aufnehmen. Mit diesem Plan war Horst Seehofer vor gut zwei Wochen nach Malta gereist. Statt fester Quoten folgte dort eine allgemeine Vereinbarung zwischen Frankreich, Deutschland, Italien und Malta. Der sollten sich, so der Plan, weitere Staaten anschließen. Und zwar möglichst beim morgigen Treffen der Justiz- und Innenminister in Luxemburg. In etwa dann sollte der Plan auch in Kraft treten, und zwar mit festen Quoten. So hatte es der Bundesinnenminister in den Blick genommen.
Wann wir halt gemeinsam das in Kraft setzen, das dürfte um diesen Zeitpunkt sein.
Das ist jetzt wohl vom Tisch. Seehofers Sprecher Steve Alter dämpfte in der Regierungspressekonferenz die Erwartungen.
Ich will darauf hinweisen, dass das Thema Seenotrettung und Mechanismus kein formeller Punkt auf der Tagesordnung ist. Das heißt, es wird Gegenstand des Mittagessens sein, wo die Pläne vorgestellt werden, wo der Bundesinnenminister gemeinsam mit seinen Kollegen dafür wirbt, dass man sich hier annähert. Aber es ist schon rein vom Verfahren her so, dass wir dazu morgen keine Beschlüsse haben können.
Offenbar haben sich bisher noch nicht ausreichend weitere Staaten bereit gefunden, trotz des Optimismus, den Seehofer noch auf Malta gezeigt hatte.
Ich habe eine ganze Reihe von Ländern im Blick, die mit Sicherheit mitmachen werden.
Er hoffte auf 12 bis 14 Staaten. Sein Staatssekretär Stefan Mayer zählte im Deutschlandfunk einige auf.
Es hatte in der Vergangenheit ja schon Portugal eigentlich stets mitgemacht bei der Aufnahme von Bootsflüchtlingen. Ich bin auch der Meinung, dass Länder wie Irland, wie Luxemburg, jetzt auch jüngst wie Kroatien durchaus zu gewinnen sein werden.
Dazu ist es nun nicht gekommen. So soll sich Luxemburg, so betont eine Sprecherin des Landes gegenüber AFP, nur offen zeigen, wenn man auf eine Quote verzichte. Die allerdings wäre der Schlüssel einer solchen neuen Vereinbarung. Denn im jeweils konkreten Fall und nach längeren Verhandlungen haben sich auch bisher für die insgesamt wenigen 100 Geretteten aufnahmewillige Länder gefunden. Nur konnten die Boote so lange nicht anlanden. Es liege in der Natur der Sache, dass die Innenminister untereinander nun erst einmal sprechen und die gegenseitigen Interessen abklären müssten, betonte nun der Ministeriumssprecher.
Es geht darum, zu werben und Unterstützung zu finden. Und das kann man nicht dadurch erreichen, dass man sozusagen den Druck so weit erhöht, dass man sich morgen entscheiden muss zwischen Ja oder Nein.
Wie es weitergehen kann, ob etwa die im Rat versammelten Regierungschefs später ohne das Votum der Fachminister entscheiden könnten, ist offen. Sonst wäre eine baldige Lösung nicht absehbar. Die ist in Deutschland nach wie vor umstritten. Von den Grünen kommt grundsätzlich Lob für die Initiative. Die Unionsbundestagsfraktion ist gespalten. Während sich Fraktionschef Ralf Brinkhaus skeptisch zeigt und sein Vize Thorsten Frey betont, Deutschland sei nicht gut beraten, dauerhaft eine Quote X einer unbekannten Zahl aufzunehmen, befürworten andere den Plan, darunter der in Migrationsfragen an sich strenge Armin Schuster. Der hofft im Zuge einer möglichen Einigung auf Bewegung in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen und Migranten weit über die Seenotrettung hinaus. In ähnlicher Weise äußert sich heute auch der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Fehlt eben nur noch die Einigung.
Soweit Gudula Geuter. Und vor Lampedusa, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, gibt es mittlerweile 13 Todesopfer und ein Dutzend Vermisste, nachdem dort ein Flüchtlingsboot gekentert ist. Eng verknüpft mit der Flüchtlingsfrage, wenn auch aus ganz anderer Perspektive, ist das, was die Türkei offenbar in Syrien vorhat. Entlang der Grenze soll so etwas wie eine Schutzzone entstehen. Diese will die Türkei militärisch besetzen und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen die dort ansässigen kurdischen Kräfte vertreiben, zum anderen eine große Anzahl syrischer Flüchtlinge, die Rede ist von 1 Million Menschen, dort ansiedeln. Für die Türkei ist beides eine Frage von nationalem Interesse. Die USA geben grünes Licht, die EU warnt. Bislang ist aber ebenfalls noch unklar, ob Erdogan tatsächlich zuschlägt oder nur droht. Mehr von Christian Buttgereit.
Ein Vertreter der syrischen demokratischen Kräfte SDF spricht von einem Dolchstoß in den Rücken. Amerika liefere die Kurden ans Messer der Türkei. US-Präsident Trump ließ in einem Tweet wissen, die USA müssten aus diesen lächerlichen und endlosen Kriegen aussteigen. Stattdessen sollten die Konfliktparteien in der Region die Verantwortung für die dortige Lage übernehmen. Die amerikanische Entscheidung wurde gestern Abend nach einem Gespräch zwischen Trump und seinem türkischen Amtskollegen Erdogan bekannt. Eigentlich hatten die Türkei und die USA vereinbart, die Idee der Sicherheitszone gemeinsam umzusetzen. Doch Erdogan ging das nicht schnell genug. Er fühlte sich zunehmend hingehalten.
Diejenigen, die uns mit ständigen Versprechungen hingehalten haben, um zu vermeiden, dass wir gegen die Terroristen vorgehen, müssen wissen, wir sind jetzt am Ende aller Worte.
Am Ende aller Worte könnte nun der Anfang eines neuen Krieges stehen. Nach Angaben aus Washington haben die USA bereits zwei Beobachtungsposten nahe der nordsyrischen Grenzstadt Tell Abyad geräumt. Auf der anderen Seite der Grenze hat die türkische Armee am Wochenende Geschütze in Stellung gebracht. Wann es losgeht, ist nicht genau klar. Der türkische Militärexperte Gürsel Tokmakoğlu rechnet nicht sofort damit.
Diese Operation wird sicherlich nicht gleich heute oder morgen beginnen. Vielleicht wird es sogar noch eine Woche dauern, denn die US-Verbände müssen zunächst noch Personal und Gerätschaft abziehen.
Ziel der Operation mit dem Namen Quelle des Friedens soll die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone östlich des Euphrat sein, über 480 Kilometer bis zur irakischen Grenze. Erdogan möchte dort rund 1 Million syrische Flüchtlinge aus der Türkei und eine weitere Million aus anderen Teilen Syriens ansiedeln. Außerdem geht es darum, die kurdischen Milizen von der Grenze zu vertreiben und damit einen Keil zwischen die Kurden in Syrien und der Türkei zu treiben. Bei den vorangegangenen Gesprächen über eine Sicherheitszone hatte sich die YPG zwar bereit erklärt, sich aus dem Grenzgebiet zur Türkei zurückzuziehen, allerdings traten an ihre Stelle lokale Milizen. Sie dürften der türkischen Armee erbitterten Widerstand leisten. Die USA machten klar, dass die Türkei damit auch zuständig sei für Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat, die in den vergangenen 2 Jahren gefangen genommen wurden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von gut 8.000 Kämpfern aus 54 Ländern. Die Vereinten Nationen riefen die Türkei dazu auf, das Völkerrecht zu wahren. Der Syrien-Beauftragte Panos Mumcis sagte, das Nothilfebüro der UN bereite sich sicherheitshalber auf neue Flüchtlingsbewegungen vor.
Wir wissen nicht genau, was passieren wird, aber wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Aus der Erfahrung wissen wir, dass es zu Vertreibungen kommen kann und wollen darauf vorbereitet sein.
Die EU warnte die Türkei vor einem Militäreinsatz in Syrien. Eine Sprecherin der Außenbeauftragten Mogherini sagte, jede weitere Auseinandersetzung werde das Leiden der Zivilbevölkerung verschlimmern und auch die aktuellen politischen Bemühungen für Frieden in Syrien gefährden.
Soweit Christian Butkereit. Unterstützung also für die Türkei durch die USA, wenn auch nur passiv. Und die Truppenpräsenz der Amerikaner in Nordsyrien hatte ohnehin nur noch Symbolcharakter. Wesentlich mehr beschäftigt die USA derzeit die Innenpolitik und das mögliche Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump. Nun wurden neue Informationen in der Ukraine-Affäre bekannt. Julia Kastein berichtet aus Washington über eine Schlacht, die vor allem in den Medien stattfindet.
Wer dieser Tage durch die US-Fernsehsender zappt, bewegt sich mehr denn je in parallelen Realitäten. Während auf den linksliberalen Kanälen wie CNN und MSNBC ein Demokrat nach dem anderen dem US-Präsidenten Amtsmissbrauch vorwirft, passiert bei Trumps Lieblingssender Fox News genau das Gegenteil. Am Montagmorgen war es der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, der seinen Präsidenten mit Werf verteidigte. Ob die Nachricht über einen weiteren Whistleblower seine Haltung in Sachen Amtsenthebungsuntersuchung verändert hätte, wurde Kevin McCarthy gefragt. Natürlich nicht, seine Antwort. Schließlich wisse doch die ganze Welt längst mehr über dieses Telefonat als beide Whistleblower gemeinsam.
All of the world knows more about this phone call than the second or the first whistleblower.
Die Untersuchungen im Kongress seien völlig überflüssig, so der Republikaner. Schließlich gäbe es ja das längst veröffentlichte Transkript des Weißen Hauses zum umstrittenen Telefonat zwischen Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky. Aber den Demokraten ginge es ja auch gar nicht um Aufklärung in der Sache. Sie wollten nur einfach einen Präsidenten loswerden, mit dem sie nicht einer Meinung seien.
They're not impeaching the president. They want to remove somebody from office who was duly elected because they disagree with it.
Trump selbst reagierte am Morgen wie üblich per Twitter. Schon der erste Whistleblower habe über das Telefonat völlig falsche Dinge behauptet und sei zudem parteiisch. Wörtlich schrieb der Präsident: Bringt mir ruhig den nächsten Whistleblower von der Reservebank. Laut Medienberichten soll auch der neue Informant für die Geheimdienste arbeiten und anders als der erste Whistleblower direkter Zeuge des Gesprächs zwischen den beiden Präsidenten gewesen sein. Der Mann hat sich demnach zwar schon einen Anwalt zugelegt, den gleichen wie Whistleblower Nummer 1, und hat auch den zuständigen Generalinspekteur der Geheimdienste gesprochen, aber er hat noch keine formale Beschwerde eingereicht und somit ist unklar, was er zur Aufklärung weiter beitragen kann. Doch Trumps Kritiker werten schon alleine seine Existenz als Beleg dafür, den richtigen Schritt Richtung Amtsenthebung gemacht zu haben.
This is not a Democratic-led thing. This is people around the president who have watched his behavior for a very long time and are finally saying, this can't happen anymore. I'm going to come forward.
Nicht die Demokraten seien hier die treibende Kraft, so etwa der Abgeordnete Jim Himes, Mitglied im Geheimdienstausschuss, sondern Leute aus dem Umfeld des Präsidenten, die sagten, es reicht. In dieser Woche will der Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus weitere Zeugen vernehmen, unter anderem die ehemalige US-Botschafterin in Kiew. Die Frage, musste Marie Jovanovic gehen, weil sie sich weigerte, Druck auf die neue ukrainische Regierung auszuüben. Trump, sein Anwalt Rudy Giuliani und weitere Regierungsmitglieder sollen in den vergangenen Monaten mehrfach versucht haben, die ukrainische Regierung zu überreden, Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn aufzunehmen. Gleichzeitig hatte Trump bereits zugesagte militärische Hilfe für die Ukraine zurückgehalten. Trump bestreitet einen Zusammenhang und behauptet, ihm sei es um Korruptionsbekämpfung gegangen.
Aus Washington war das Julia Kastein. Wie es im Irak um die Lage der Menschen bestellt ist, davon drang in den letzten Jahren nur wenig in unser Bewusstsein. Zu prominent waren die Ereignisse in der Außenpolitik, der Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat und auch die iranisch-saudischen Spannungen in der Region. Nun kam es binnen weniger Tage zu solch blutigen Protesten, dass zumindest Teile der Weltgemeinschaft aufhorchen. Über 110 Tote sind zu beklagen. Die Behörden weisen die Schuld von sich oder versuchen sie zu relativieren. So schildert es Carsten Kühntop im folgenden Beitrag.
Man habe alles getan, um für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, so Generalmajor Saad Mahan, Sprecher des Ministeriums vor der Presse in Bagdad. Es gab keine Zusammenstöße oder Konfrontationen zwischen den Sicherheitskräften und den brüderlichen Protestlern. Aber es gab bösartige Hände, die Menschen ins Visier nahmen, Angehörige der Sicherheitskräfte und Protestler gleichermaßen. Wem diese bösartigen Hände gehören, sagte Mahan nicht, es laufe eine Untersuchung. Das irakische Militär hingegen räumte unterdessen ein, dass es eine übermäßige Gewaltanwendung gegeben habe. Diejenigen, die diese, so wörtlich, falschen Handlungen begangen hätten, würden zur Verantwortung gezogen. Zudem habe der Ministerpräsident alle Truppen dazu aufgerufen, sich während der Proteste an die Einsatzregeln zu halten. Die Tatsache, dass Sicherheitskräfte bereits zu Beginn der Protestwelle das Feuer eröffnet und scharf auf die Demonstranten geschossen hatten, hatte nur noch mehr Menschen wütend gemacht und auf die Straßen getrieben. Die halboffizielle Hohe Kommission für Menschenrechte kritisierte die Polizeitaktik scharf und erklärte, für den Einsatz scharfer Munition gegen friedliche Demonstranten gebe es keine Rechtfertigung. Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Beginn der Protestwelle am Dienstag 104 Menschen getötet, 8 davon waren Polizisten. Mehr als 6.100 Menschen seien verletzt worden. 51 öffentliche Gebäude und 8 Parteibüros seien in Flammen aufgegangen. Das Internet ist in weiten Teilen des Irak weiterhin abgeschaltet. Damit will die Regierung verhindern, dass sich Demonstranten über soziale Netzwerke mobilisieren. Der Sprecher des Innenministeriums rechtfertigte diese Maßnahme. Was das Internet angeht, gibt es Vorteile und Nachteile einer Abschaltung. Aber die Vorteile überwiegen. Und das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Seelen unserer Söhne schützen, dass wir privaten und öffentlichen Besitz schützen. Es ist befristet und geschieht nur aus diesem Grund. Bei einer Krisensitzung hatte die Regierung am Wochenende ein Maßnahmenpaket beschlossen, um das Volk zu besänftigen. Auf der Liste von insgesamt 17 Vorhaben stehen unter anderem mehr sozialer Wohnungsbau, mehr Geld- und Trainingsprogramme für Arbeitslose und Mikrokredite, vor allem für junge Leute. Den Hinterbliebenen derer, die während der Proteste getötet wurden, verspricht die Regierung die gleichen Zuwendungen, die sonst nur Angehörige gefallener Soldaten bekommen. Wenige Stunden nach Veröffentlichung des Pakets gingen dennoch erneut Menschen auf die Straße, in Bagdad, in Diwaniya und in Najaf. Diese Proteste waren vereinzelt und vergleichsweise klein, allerdings fielen erneut Schüsse, es gab weitere Tote.
Soweit Carsten Kühntop. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Sebastian Kurz, Gewinner der Wahl in Österreich, ist heute offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Erwartbar könnte man meinen, mahnte Österreichs grüner Bundespräsident van der Bellen, solle der Klimaschutz das Hauptziel einer neuen Regierung sein. Vor diesen derzeit populären Karren ließ sich der ÖVP-Politiker Kurz aber nicht spannen und sandte ein ganz anderes Signal für kommende Koalitionsverhandlungen, die er mit allen Parteien führen will. Aus Wien meldet sich Clemens Fehrenkotte.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen machte keinen Hehl daraus, welche Aufgabe die aus seiner Sicht wichtigste sei. bevor er den Vorsitzenden der Volkspartei und Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragte, betonte der Bundespräsident:
Der Umgang mit der drohenden Klimakatastrophe sollte ganz oben auf der Agenda stehen.
Van der Bellen, der als früherer Vorsitzender der österreichischen Grünen im Jahr 2002 mit dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel vergeblich über die Bildung einer schwarz-grünen Regierung verhandelt hatte, appellierte an die Parteien, bei den bevorstehenden Sondierungsgesprächen eines nicht außer Acht zu lassen.
Türen, die jetzt zugeschlagen werden, werden für lange Zeit geschlossen bleiben, aber Brücken, die jetzt gebaut werden, können und müssen für lange Zeit tragfähig bleiben.
Sebastian Kurz betonte, er wolle eine handlungsfähige und stabile Regierung bilden. Dies sei sein Ziel bei den Sondierungsgesprächen. Im Gegensatz zum Bundespräsidenten nannte der Chef der Volkspartei eine andere Reihenfolge der politischen Prioritäten. Die größte Herausforderung, die unmittelbar bevorstehe, sei der drohende Wirtschaftsabschwung.
Wir haben Spannungen in den Handelsbeziehungen mit den USA, unserem zweitwichtigsten Handelspartner. Wir haben nach wie vor die ungelöste Brexit-Frage und wir haben sehr schlechte Wirtschaftsdaten in unserem größten und wichtigsten Handelspartner, nämlich Deutschland.
Kurz unterstrich mit Blick auf die Flüchtlingspolitik, dass er an seiner bisherigen Haltung festhalten werde.
Jetzt erleben wir wieder eine sehr fragile Situation, insbesondere in der Türkei. Es wird also wichtig sein, den entschlossenen Weg im Kampf gegen illegale Migration in Österreich, aber auch in Europa weiterzugehen.
Zudem erklärte der ÖVP-Chef, Österreich müsse weitere Anstrengungen gegen den globalen Klimawandel unternehmen.
Wir wollen hier mit dem Modell der ökosozialen Marktwirtschaft beweisen, dass es möglich ist, Mensch, Natur und auch Wirtschaft in Einklang zu bringen und respektvoll mit unserer Schöpfung umzugehen.
Er wolle Österreich in dieser Hinsicht zukunftsfit machen. Kurz wird am Dienstag mit der Chefin der Sozialdemokraten Pamela Rendi-Wagner und dem FPÖ-Vorsitzenden Norbert Hofer zu ersten Gesprächen zusammentreffen. Am Mittwoch dann mit der Parteichefin der liberalen Neos Beate Meindl-Reisinger und dem Chef der Grünen Werner Kogler.
Clemens Fehrenkotte war das aus Wien. Gegen den Trend des Niedergangs und der Stagnation der sozialdemokratisch geprägten Parteien Europas haben sich Portugals Sozialisten in den gestrigen Wahlen klar behauptet. Marc Dugge fasst die Ergebnisse am westlichen Rand Europas noch einmal für uns zusammen.
Es ist der Sieg, den alle erwartet hatten, auch wenn er etwas kleiner ausfällt, als Costa gehofft haben dürfte. Die Portugiesen mögen Geringonça. Sie wollen, dass die politische Lage so bleibt, mit einer gestärkten sozialistischen Partei. Das Wort Geringonça heißt so viel wie schräges Konstrukt. Und so kann man den portugiesischen Weg wirklich bezeichnen. Costa hat in den vergangenen 4 Jahren eine Minderheitsregierung geführt, toleriert von den linksextremen Parteien Linksblock und den Kommunisten. Das sind für keinen Regierenden bequeme Partner, erst recht nicht in Zeiten des Spardrucks. Und doch hat es Costa mit viel Geschick geschafft, sich ihrer Unterstützung sicher zu sein, obwohl er weiterhin auf Haushaltsdisziplin gesetzt hat. Die Konservativen hatten stets vor einem drohenden Wirtschaftschaos gewarnt, wenn die Linke den Ton angibt. Das ist nicht passiert, im Gegenteil. Die Wirtschaftsdaten sind gut, das Wachstum ordentlich, von der immer noch hohen Verschuldung mal abgesehen. Entsprechend stark hat die konservative Partei PSD verloren. Bisher hatte sie mehr als 100 Parlamentssitze, jetzt sind es nur noch 74. Costa weiß allerdings, dass Portugal auf den internationalen Finanzmärkten weiter Vertrauen gut machen muss. Daher in der Nacht auch der Appell:
Stabilität politische ist essentiell.
Politische Stabilität ist wichtig für Portugals internationale Glaubwürdigkeit. Ein gestärktes Vertrauen sorgt für Investitionen, die Wachstum und mehr und bessere Jobs mit sich bringen. Die Sozialisten werden ihre Pflicht wahrnehmen, stabile Lösungen für die nächste Wahlperiode zustande zu bekommen. Wie stabil diese Lösungen tatsächlich sein werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Costa will weiterhin eine Minderheitsregierung führen. Der Linksblock sei weiterhin bereit dazu, so Parteichefin Catarina Martins.
O Bloco de Esquerda manifesta a sua disponibilidade
Der Linksblock wurde nach den Konservativen wieder die drittstärkste Kraft, hat aber an Stimmen verloren. Das gilt erst recht für die Kommunistische Partei, deren Sitze um mehr als ein Drittel geschrumpft sind. Die Linksparteien müssen sich also stärker als bisher profilieren. Wirtschaftsprofessor João Duque aus Lissabon glaubt daher nicht, dass die Geringonza, das Modell der tolerierten Minderheitsregierung mit den Linken, weiterhin so gut funktionieren würde. Die Zeiten stünden vielmehr auf Konflikt. Die Kommunisten müssen auf starke Opposition schalten, denn wenn sie die Regierung unterstützen, werden sie wohl von der politischen Landkarte verschwinden. Die extreme Linke wird auf ihre Bedingungen pochen und sie werden hart sein. Alle wissen, wenn Costa nicht liefert, könnte auch sein Stern schnell wieder sinken. Aber daran will heute bei den Sozialisten noch keiner denken.
Soweit Marc Dugge und damit endet diese Ausgabe der Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Detlef Karg. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.